So, hallo, hier sind wir wieder zu unserem 9. Podcast. Für diejenigen, die uns schon ein bisschen zugehört haben, wir sind jetzt bei den Nummerierungen angelangt. Wir haben das Ganze ein bisschen durchforstet und eine Nummerierung jetzt eingefügt, an die wir uns auch zukünftig halten werden. Das ist für uns, vor allen Dingen für uns einfacher ist. Ich glaube, es ist wirklich für uns einfacher. Ellie, bist du auch da? Ich habe jetzt einfach schon losgelegt.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch da. Wie traurig wäre es gewesen, wenn du jetzt die ersten 20 Sätze gesagt hättest und ich hätte gar nichts davon mitgekriegt. Ja. Aber ich bin auch glücklich, dass wir uns dazu entschlossen haben, zu nummerieren. Ja, weil es gibt uns einfach Orientierung. Aber ich glaube, am glücklichsten sind wir selber drüber.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das sind wir. Und wir probieren heute Spätburgunder. Ja. 2017.
Wir machen heute in Rot.
Genau, und zwar zur Abwechslung mal was Rotes. Wir fangen mal ganz ganz unkompliziert mit unserem Basis Spätburgunder an.
Ich bin schon ein bisschen voreilig gerade wieder.
Ich überlege mich gerade, wo ich anfange und aber erzähl.
Ich spreche vor.
Mach das.
Ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös, weil ich sag mal so, Weiß trinke ich schon länger. Deswegen fühle ich mich da immer ein bisschen mehr zu Hause als beim Rotwein. Was nicht heißen soll, dass er mir nicht schmeckt. Es soll nur heißen, dass ich noch nicht so lange im Geschäft bin. Und was tatsächlich eine ganz interessante Sache ist, wir probieren quasi den jüngsten Jahrgang. Bin ich da richtig? Nein? Gibt es einen 18er?
Es gibt auch schon 18er. Also beim Rotwein ist es ja grundsätzlich so, Rotweine brauchen immer etwas länger Reifezeit als der Weißwein. Rotweine sind ja auch grundsätzlich deutlich länger lagerfähig. Beim hochwertigen Rotwein kann man wirklich von 10, 15, 20 Jahren sprechen oder durchaus auch noch länger. Und wir haben bei uns im Weingut einen Anteil von etwa ein Drittel der Fläche ist mit roten Rebsorten bestockt. Aber der Trend geht nach wie vor zum Rotwein bei den Käufern. Also wir haben da selbst ein bisschen die Problematik, dass wir die Rotweine oft recht früh in den Verkauf bringen. Die haben aber trotzdem bei uns immer 9 bis 12 Monate Reife im Holz. Also die bekommen schon ihre Reife. Theoretisch könnte man sie aber noch länger reifen lassen, bis man sie in den Verkauf bringt. Und wir probieren jetzt heute den 17er Spätburgunder. Das ist unsere Basisqualität vom Spätburgunder, aber hingegen auch einer der reiferen in Anführungszeichen. Also wir werden die nächsten Podcasts noch ein paar Rotweine probieren, die eigentlich durch die Bank weg schon vom 2018er Jahrgang sind. Ich sag mal in Anführungszeichen der legendäre Jahrgang, weil 2018 wirklich diesen extrem heißen, langen Sommer hatten, was ja gerade für den Rotwein perfekte Bedingungen darstellt.
Ja, und einen sehr frühen Herbst, ich erinnere mich.
So ist es. Und, es ist außergewöhnlich vor allen Dingen für uns Winzer. Ja. Aber beim Basisspätburgunder haben wir jetzt den 2017er im Glas und wir haben einfach die Möglichkeit, in der Basisqualität etwas mehr zu ernten und da dann auch ein paar mehr Fläschchen zu füllen, sodass wir da in einen anderen Rhythmus kommen, was so die Einführung des neuen Jahrgangs betrifft. Deshalb hier noch der 2017er, wo wir nicht böse drum sind. Aber wir wollen es gar nicht zu sehr, jetzt bei dem Wein gar nicht zu sehr auf den Jahrgang fokussieren. Also ich kann ein paar Sätze zu 17. 17 war auch ein sehr guter Jahrgang. Also ich persönlich finde, dass er von der Qualität gerade beim Weißwein fast besser war als 2018. Aber 2017 war auch schon rekordverdächtig, weil es auch ein sehr, sehr warmes Jahr war. Also wir haben die letzten Jahre eine extrem warme Sommer, heiße Sommer gehabt. Und zu kleiner Rückblick 2016 hingegen, das krasse Gegenteil im Vergleich zu den letzten 3 Jahren, eher ein sehr, sehr kühles Jahr, sehr feuchtes Jahr, sehr feuchte Witterung, sehr, sehr späte Ernte. Also wir haben erst Ende September begonnen und fast bis Anfang November geerntet. 2017 viel früher, 2018 noch früher. Dahingehend sieht man doch, dass die Sommer-Frühjahrstemperaturen wärmer waren als in den Jahren zuvor. 2019 dasselbe. Wobei die 2019er Rotweine natürlich noch im Fass, im Holzfass reifen dürfen.
So, jetzt habe ich den Wein genommen. Ich finde es im Übrigen, ich wollte mich noch schnell bedanken, dass du meinen Fauxpas so schön überspielt hast mit ein paar Fakten. Wir müssen das natürlich erwähnen, weil das zeigt ja auch wieder, nee, ist halt immer noch nicht abgesprochen. Also daran haben wir nichts geändert, nummeriert haben wir. Absprechen genau, ist out.
So ist es.
Genau, und jetzt haben wir aber eine Vorbereitung getroffen, die wir sonst nicht treffen. Denn normalerweise schraube ich mein Fläschlein auf. Jetzt dachte ich, okay, ich könnte überfordert sein, denn dieser Wein hat einen Korken. Das heißt, wir haben jetzt beide schon mal unsere Flasche aufgezogen.
Ganz genau, geöffnet. Und ja, erzähl weiter.
Ja, jetzt kommen wir zu einer extrem gemeinen Frage, denn wir alle kennen das Bild. Ja, der Wein wird aufgezogen, man riecht am Korken, aber warum eigentlich? Also
warum? Warum riechen wir am Korken? Das ist eine gute Frage, aber es macht Sinn. Wir riechen deshalb am Korken, denn man beim Kork, wenn ein Wein mit Kork verschlossen ist, ist immer die Gefahr, dass er eventuell einen Korkschmack hat, was beim Wein mit Korkverschluss durchaus vorkommen kann. Deshalb sind viele Kollegen auch auf den Schraubverschluss übergewechselt, weil da einfach das Risiko reduziert ist oder gar nicht in Kraft tritt, dass der Wein mit Korkschmack befallen ist. Und im Korkschmack, das ist deshalb, um das zu überprüfen, ob der Wein einen Korkschmecker hat, riecht man zuallererst am Kork. Und wenn dieser Kork sauber riecht, in Ordnung riecht, es ist schwierig zu beschreiben, wie ein Kork riecht. Das hat man im Kopf, wenn man wirklich an dem Kork gerochen hat und wirklich auch sauberen Kork gerochen hat. Wenn der Kork einen Fehler hat, dann riecht er eher so ein bisschen muffig, modrig, der Kork. Aber du wolltest gerade was fragen.
Nee, also ich muss auch sagen, wir wissen alle, ich bin nicht sensorisch nicht der beste Riecher, aber wenn ein Korken auffällig riecht, rieche auch ich das sofort. Also einfach immer für die das jetzt noch nicht können und auch noch nicht so viel geübt haben, macht das einfach. Riecht immer am Korken. Und dann werdet ihr ihr werdet ganz schnell rausfinden, dass nicht jeder Korken gleich riecht. Ihr werdet aber auch rausfinden, dass nicht der Unterschied im Geruch automatisch einen Korkgeschmack im Wein bedeutet, sondern dass wirklich ein auffälliger Geruch häufig dazu, also daran könnt ihr das erkennen, aber ihr merkt das dann. Also das riecht einfach auch ein bisschen unangenehm.
Das ja unangenehm, das trifft, also ihr seid da auch nicht motiviert, da dann, also spätestens wenn ihr dann den Wein trinkt, werdet ihr merken, da stimmt was nicht. Also es ist, wenn ihr das vielleicht im Kork gar nicht sofort riechen solltet, ist es auch, müsst euch da erstmal keine Gedanken machen. Denn spätestens wenn ihr dann einen Schluck von dem Wein nehmt, werdet ihr schmecken, dass der nicht normal schmeckt. Also das ist, weil dieser selbe Ton, den habt ihr dann auch im Wein, das ist ein bisschen was auch sehr muffig, modrig. Und der Wein ist eigentlich nicht unbedingt, man hat nicht die Freude dran an dem Wein. Und dann einfach das Ganze wegschütten. Das passiert, man steckt nicht drin. Es ist ein Naturprodukt, der Kork. Was man jedoch sagen muss, ist, also wir selbst, wir leben, mein Bruder und ich, wir arbeiten sehr gerne mit Naturkork. Wir sind Fans von Naturkork, ist einfach ein traditionelles Material. Wein hat ja auch ein bisschen was mit Tradition zu tun. Und gerade für Weine, die Potenzial haben, die man jetzt auch wirklich mal 5 bis 10 Jahre, 15 Jahre in den Keller legen kann, da sind wir einfach Fan, Naturkork einzusetzen. Einfach der Entwicklung wegen. Bei Weinen, bei denen man innerhalb von 2, 3, 4 Jahren konsumiert, da ist ein Drehverschluss eigentlich die beste Variante. Aber wir halten trotzdem noch am Naturkork fest, werden das auch noch so weiterführen, das ist einfach unsere Philosophie. Und wir legen aber auch Wert darauf, da vernünftigen Kork zu bekommen. Wir haben da schon eine langjährige Beziehung zum Lieferant. Sind auch bereit, da entsprechend Geld auszugeben. Also wir liegen da schon im höherstelligen Bereich bei den Kosten pro Stück. Aber das soll es einem auch wert sein, wenn man sich für diese Verschlussvariante entscheidet, Denn wenn ich am Korken spare, habe ich umso höhere Anfälligkeit, des, wo einfach die Flaschen häufiger mit Korkschmecker betroffen sind. Und wir haben glücklicherweise durch die Gastronomie, die wir noch haben, da eine gute Rückverfolgbarkeit, sodass wir wirklich gut abschätzen können, abchecken können, ob das so stimmt, was die Prognose, die uns der Lieferant gibt, wie viel Prozent, ob der Prozentsatz an der befallenen Flasche, der auch stimmt, dass man das eben verfolgen kann, dass es auch, dass man da eine Kontrolle hat und auch in der Rückmeldung zu geben. Auch hier Appell, wenn ihr da was habt, wenn ihr zu Hause sitzt, habt eine Flasche mit Kork, auf jeden Fall uns eine Rückmeldung geben. Wir erstatten das natürlich. Aber es ist auch für uns wichtig, dass wir da eine Kontrolle drüber haben, ob das wirklich so ist oder ob da dass wenige Flaschen betroffen sind, ob da wirklich, sag ich mal, im schlimmsten Fall 5-10% der Charge mit Korkschmack betroffen ist. Aber wir das eben nie herausfinden, weil wir keine Rückmeldung bekommen. Also da sind wir auch ein bisschen auf euch angewiesen. Nur eben durch die Gastronomie haben wir da doch eine recht gute Rückverfolgbarkeit. Wenn es sich natürlich häuft, dann muss da eben bei anderer Qualität entschieden werden. Aber aus der Erfahrung heraus der letzten Jahre sind wirklich ganz, ganz wenige Flaschen betroffen. Aber man kann nie sicher sein.
Genau. Und am Ende eigentlich hinaus zählt ja der zufriedene Kunde. Entschuldigung, das muss ich jetzt noch mal. So ist es.
Das ist das Entscheidende. Aber war durch den, was ich noch kurz sagen wollte, durch den Einsatz vom Drehverschluss, der immer stärker zunimmt, haben sich die Produzenten der Korkeich auch wieder auf Qualität besinnen können.
Da ist es.
Das heißt,
da
ist die Uhr, ganz da war genau. Sie. Hast du sie schon vermisst?
Ich habe sie vermisst. Wir hatten sie lange nicht. Ich sagen, wir haben jetzt immer so aufgenommen, dass sie gerade nicht im Einsatz war, aber jetzt ist sie wieder da. Ja, oder
dann gebimmelt hat, wenn wir fertig waren.
Ja, auch das. So. Aber wir lieben die Uhr. Die bleibt auch drin.
So ist es.
Die wird nicht rausgeschnitten.
Die gehört dazu. Die gehört dazu. Aber wir sollen jetzt mal den Wein probieren.
Ja, das ist gut. So, ich schenke mal ein. So, jetzt habe ich das im Glas. Ich muss sagen, der ist relativ hell, oder?
Auf jeden Fall. Das ist ganz typische Charakteristik vom Spätburgunder, vom Pinot Noir. Die sind immer von der Farbe etwas heller. Gerade wenn du die mit Merlot, Cabernet, Syrah vergleichst, die sind von der Farbe tief dunkel, teilweise fast schon schwarz. Und der Spätburgunder ist eine unheimlich elegante Farbe, so ein schönes Rubinrot. Und wird daher oftmals auch erstmal abgetan von denjenigen, die mit der Sorte noch nicht allzu viel Erfahrung sammeln konnten, die noch nicht mit ihren Berührung kamen, die aber es mit Rotwein vertraut sind, die haben so das Vorurteil der hellen Farbe, das kann ja kein Rotwein sein, kein kräftiger, kein ausdrucksstarker Rotwein. Aber im Gegenteil, also Spätburgunder hat unheimlich viel Potenzial, ist mit eigentlich die Königin der Rotweinsorten. Und wir haben auch einen beachtlichen Anteil an Spätburgunder, viele verschiedene Stile, 3 oder 4 verschiedene Ausbauarten im Sortiment. Also ihr seht dahingehend auch, man kann mit ihm sehr, sehr viel anfangen. Und wohingegen, wenn du Merlot, Cabernet Sauvignon als Beispiel nimmst, das sind Rotweine, die brauchen Power, die brauchen Kraft, Intensität, also auch sprich lange Reifezeit am Stock, um das zu erzielen. Beim Spätburgunder kannst du genauso diese Stilistik erzielen, aber auch das Gegenteil, leichte, filigrane, frische Rotweine. Und diesen Stil, den haben wir jetzt im Glas. Das ist also unsere Basisqualität, der ist im großen Holzfass gereift.
Was heißt das große Holzfass? Wie viele Liter sind das?
3000 Liter.
Hat das auch so einen speziellen Namen? Ich weiß, manche Fässer haben so...
Das nicht.
Genau, das ist ja schade.
Da kann ich bei denen nicht bedienen. Der war einfach nur im Holzfass, nur in Anführungszeichen. Okay. Aber es ist ein 3000 Liter großes Fass und das ist auch schon 60, 70 Jahre alt. Also ein sehr altes Fass. Und du hast dahingehend gar nicht so sehr diese holzfasstypischen Aromen in der Nase oder im Geschmack. Also da ist wirklich der Charakter von Spätburgunder, kommt da ganz klar hervor. Und wenn du jetzt mal ins Glas reinriechst, ist ein sehr fruchtbetonter Stil, sehr, gerade für Rotwein, sehr, sehr ausdrucksstark auch. sehr viel, so rote Frucht, so Waldbeeren, Johannisbeere, Himbeere, reife Erdbeere hat er auch. Teilweise so ein bisschen Pflaume, so ein Pflaumenkompott. Aber auch so eine ganz dezente, würzig, kräutrige Noten. Also ich finde, vom Duft her ist es sehr, sehr facettenreich, vielschichtig. Und
aber es riecht gleich schon so lecker. Es riecht gleich so einladend. Also es gibt ja auch Rotweine, die sind dann, da weiß man schon, oh, jetzt wird es kompliziert, wenn man schon reinriecht. Und der riecht so nach Trink mich.
Eben, das ist auch Sinn und Zweck von dem, war von diesem Stil. Von so ein schöner, leichter, süffiger Spätburgunder. Und wie du sagst, du riechst rein und hast direkt Lust drauf, den ersten Schluck zu nehmen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal.
Das machen wir.
Und?
Ich würde sagen,
hat sich der Eindruck
bestätigt? Er hält, was er verspricht, würde ich sagen. Also er schmeckt tatsächlich sehr ähnlich, wie er riecht. Ein bisschen herber, ein bisschen kräutriger, als er riecht, aber immer noch irgendwie fruchtig und leicht. Also der verliert nichts an seiner Leichtigkeit im Geschmack, obwohl er trotzdem schon auch Power hat.
Ja, aber es ist trotzdem ein leichter Spätburgunder. Es ist jetzt auch nicht so ein schöner, eleganter Stil, wie du sagst, auf der Zunge viel herber, als dass er sich in der Nase präsentiert. Also von dieser Fruchtigkeit würdest du ihn viel weicher erwarten. Aber es ist trotzdem sehr elegant, schöne, straffe Struktur. Ich würde schon fast sagen straight. Ja. Die Frucht wiederholt sich sehr schön. Und wenn du ihn dann im Abgang hast, wenn du ihn runtergeschluckt hast, hat auch so eine gewisse Frische nochmal.
Ja, aber er ist auch nicht wässrig, ne? Also der hat schon auch, also der nimmt schon auch seinen Platz ein, sagen wir es mal.
Auf jeden Fall. Also das ist, das trifft es wässrig auf keinen Fall. Das ist eben das, was viele vermuten, die mit Spätburgunder noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnten, die ihn einfach nach der Farbe beurteilen. Von dieser hellen Farbe würdest du eher sagen, ah, das ist ein dünnes Weinchen, wässrig in Anführungszeichen. Aber das ist er gar nicht. Also er hat schon seine Kraft und passt auch deshalb auch gut zu einem Stück Fleisch, ja.
Ja, total. Also da auch tatsächlich, den würde ich vielleicht immer noch nicht als Paradebeispiel für den Wein zum Rumpsteak anpreisen, aber der darf schon ein bisschen mehr kriegen als das Huhn. Also der darf so schon auch was Mariniertes und ein bisschen einfach vielleicht auch was Gegrilltes.
Ganz genau so. Das auf jeden Fall, so die Röstaromen passen da auch recht gut. Und ist jetzt kein Rotwein, den du zum Wildgericht oder zum Steak oder zum Midux oder zu Geflügel, zu Wild nehmen würdest. Aber mit Bedacht passt da Pizza sowieso und leichte Fleischgerichte perfekt. Ja. Hat jetzt auch eine tolle Trinkreife, ich finde. Oder das ist auch für mich so ein Stil, den du einfach im Sommer 2 Stunden vorher in den Kühlschrank reinlegst.
Darf ich an dieser Stelle ein Geheimnis verraten? Ich wurde beauftragt, einen mir gelieferten Wein, weil wir haben ja noch Corona. Wir sitzen ja immer noch nicht in einem Raum. Ich werde immer noch beliefert. Und mir wurde mitgeteilt, ich hätte einen Rotwein kalt zu stellen. Also wir warten mal ab, welcher es dann ist. Also ich weiß es natürlich, weil ich habe mir ja kalt gestellt. Aber ihr könnt euch jetzt mal überraschen lassen. Wir werden nämlich tatsächlich auch in einem unserer weiteren Podcasts einen gekühlten Rotwein probieren. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon nervös.
So schlimm ist das nicht.
Nee, du hast ja auch gesagt, das hätte alles so seine Richtigkeit. Also ich wäre auf die Idee nicht gekommen, aber wenn du sagst, das gehört so, ich meine, immerhin bist du Professor Dr. Wein. Das ist.
Professor Dr. arbeiten immer noch. Nein, Quatsch. Es ist ja beim Rotwein, ich sag mal, Klischee, ihn bei Zimmertemperatur zu trinken. Und das ist einfach Jahrzehnte alt, diese Behauptung. Und vor 40, 50, 60 Jahren hatten wir ganz andere Zimmertemperaturen als heute. Heute hast du in einer Wohnung zwischen 20 bis 25 Grad. Und mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein bisschen zu viel für einen Rotwein. Ich sage mal, so einen schweren Rotwein, den bei 16 bis 18 Grad und leichten Rotwein, gerade im Sommer bei heißen Temperaturen, wo du ja eher weiß trinken würdest, und du hast einen Rotwein, der vom Stil her auch dafür passt, dann kannst du den auch in den Kühlschrank legen und dann erwärmt er sich ja auch mit der Zeit. Er temperiert sich ja dann. Aber das ist wie beim Wein so oft, es ist Geschmackssache, es ist individuell. Ich bin da etwas extremer und finde dahingehend auch, dass da gerade die Spätburgunder, leichte Spätburgunder-Stilistik sehr passend ist, um die etwas gekühlter zu trinken. Aber ja, wie gesagt, also, wir werden berichten.
Ich wollte gerade sagen, also ich werde jetzt, weil das ist natürlich, also der einzige Corona-Vorteil ist, dass ich ja immer, also ich bekomme ja kein Reagenzglas geliefert, ich bekomme ja eine Flasche. Ich so habe hier Reste, liebe Freunde. genau, also das heißt, ich kann jetzt tatsächlich auch in den Versuchsaufbau starten und einfach den Spätburgunder, den wir jetzt probieren, einfach mal kalt stellen und kann mal gucken, was mir da jetzt besser schmeckt. Ich bin echt ein bisschen gespannt. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich ihn so trinke, kann ich es mir fast auch vorstellen.
Es ist eben diese Fruchtigkeit und dann der leichte Körper, die filigrane Struktur, die frische Rocke, dafür passt es halt perfekt. Ja. Wenn du da jetzt, wie gesagt, einen schweren, tanninbetonten Rotwein hast, dann lieber nicht. Dann lieber ein bisschen...
Möchte ich hier nochmal eingrätschen, einen was betonten Wärme, Rotwein? Wärme 18 Grad,
tanninbetont. Tannine sind die Gerbstoffe, die gerade beim Rotwein intensiver vorhanden sind und oftmals vom Geschmacklichen her dann so ein pelziges Gefühl auf der Zunge vermitteln. Und es kommt wiederum auf die Rotweinsorte an. Es gibt Rotweinsorten, da hast du einen höheren Gehalt an Gerbstoffen. Andere Sorten, die haben, weisen einen geringeren Gehalt auf. Und das ist wirklich rein von der Natur gegeben. Und die Spätburgunder-Sorte, die ist immer etwas gerbstoffärmer. Also es sind oftmals auch samtig weichere Rotweine. Wenn du da Merlot oder ein Cabernet Sauvignon nimmst, die sind deutlich gerbstoffbetonter im Vergleich. Aber da kommen wir dann.
Ich würde sagen, es ist so schön, dass wir das auch schon mal erklärt haben. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine sehr gute Rotweinbasis geschaffen. Wir haben den Basis-Rotwein und Rotwein-Basis-Wissen vereint.
Kann man so sagen, das Nötigste, ja, ganz ja, genau.
Inklusive, was tue ich mit einem Korken? Ich finde, wir haben die Rotweinrunde jetzt gut eingeläutet.
Oh ja, doch, denke ich auch. Ich denke, wir haben eine Basis. Schauen wir mal, was als nächstes kommt, oder?
Wir schauen mal, was als nächstes kommt und wünschen auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß mit dem Spätburgunder, falls ihr ihn auch aufgezogen habt. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Wein.
Beim nächsten Wein. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.